Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 23 der Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. Heute werden wir unsere letzte vier Vorlesungen anfangen mit Kapitel 4. Das ist eine Einführung in die Galois-Theorie. Wir werden die basischen Begriffe hier einführen und vor allem die Galois-Korrespondenz untersuchen, Galois-Erweiterungen, Charakterisierung. Und dann werden wir einige erste Anwendungen der Galois-Theorie vorzeigen. In der Fortsetzung dieser Vorlesung, also in der Vorlesung Algebra 2, werden wir unser Galois-Theorie-Studium vertiefen und weitere Anwendungen auf algebraische Zahlentheorie studieren. Jetzt fange ich an in diesem Skript. Wir werden hauptsächlich eine Korrespondenz hier definieren und die basische Eigenschaften davon zusammenfassen. Und dann werden wir zwei Lemmata beweisen. Die werden uns dann im Skript 24 nützlich sein, um die Charakterisierung von Galois-Erweiterungen zu beweisen. Also ich fange an mit Abschnitt 21, Seite 1. Wir betrachten immer hier eine Körpererweiterung E über F. Also E ist ein Körper, F ist ein Körper und F ist ein Teilkörper von E. Die erste Definition, wir definieren die Automorphismengruppe von einem Körper E. Also Automorphism von E ist die Menge aller Automorphismen, also bijektive Körperhomomorphismen von E in E. Und diese Menge versehen wir mit der Verknüpfung hintereinander Ausführung, also Komposition. Das ist dann eine Gruppe und diese Gruppe heißt Automorphismengruppe von E. Gut. Jetzt in Definition 23.2, wenn wir diese Erweiterung E über F betrachten und eine Teilgruppe von Ort E definieren, das ist Gruppe, die ich hier definiert habe, die heißt die Galois-Gruppe von E über F. Das sind alle Automorphismen von E, die auf dem Teilkörper F, die Einschränkung auf dem Teilkörper F, die Identität ergeben. Definition 23.3. Sei nun G eine Teilgruppe der Automorphismengruppe von E. Wir werden jetzt einen Teilkörper zuordnen. Dieser Teilkörper heißt Inv G und das ist die Menge aller Elemente aus E, so dass Sigma von A gleich A ist für alle Sigma in G. Dieser Teilkörper heißt der Fixkörper von G. Zu prüfen, dass die Galois-Gruppe von E über F eine Teilgruppe ist, beziehungsweise dass Inv G ein Teilkörper von E ist, überlasse ich als routinemäßige Übungsaufgaben für Sie. Jetzt geht es weiter, Seite 2, mit der Proposition 23.4, wo wir jetzt diese interessante Korrespondenz definieren. Also wir betrachten einerseits die Menge aller Teilgruppen von Ort E und andererseits die Menge aller Teilkörper von E. Und jetzt, wenn wir zwei Abbildungen hier definieren, wir fangen an mit einer Teilgruppe H und bilden wir diese Teilgruppe auf dem Fixkörper Infra. Also da landen wir tatsächlich von Gamma in Sigma. Und umgekehrt, wenn wir in Sigma anfangen, also wenn wir mit einem Teilkörper von E anfangen, dann ordnen wir die Galois-Gruppe von diesem Teilkörper. Also F wird abgebildet auf Galois-Gruppe von E über F. Diese Korrespondenz hat die folgenden Eigenschaften. Sie ist kontravariant. Also wenn H1 Teilgruppe von H2 ist, dann wird die Inklusion der Fixkörper hier umgekehrt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist analog. Wenn die Inklusion der Teilkörper F1 ist enthalten in F2 ist, dann wird die Inklusion der dazugehörigen Galois-Gruppen umgekehrt. Dann gilt immer Nummer 3 ist wichtig. Jetzt Nummer 3 und 4 sind wichtig. Der Fixkörper der Galois-Gruppe von E über F enthält immer den Körper F. Und Nummer 4, die Galois-Gruppe von E über den Fixkörper von H enthält immer H. Das gilt für jeden F in Sigma und für jeden H in Gamma. Und das ist wichtig, diese Eigenschaften zu prüfen, jedoch routinemäßig und das werden wir in unseren Übungsaufgaben einarbeiten. Gut, wichtig ist es jetzt zu verstehen, wann gelten in diesen 1, 2 und 3 und 4 Gleichungen anstatt Inklusionen. Also wann sind hier diese Gleichungen. Vor allem, wann erhalten wir das Inf von Galois E über F ist gleich F und wann erhalten wir das Galois von E über Inf H gleich H ist. Das wollen wir jetzt untersuchen. Also jetzt fahren wir auf die Charakterisierung von Galois-Erweiterungen zu. Dafür brauchen wir Lemma 23.5 erstens. Also, wir haben diesen Körper F und wir nehmen ein separables Polynom P von X in F von X und wir nehmen an, dass die Erweiterung E ein Zerfällungskörper ist für P. Dann gilt, dass die Kardinalität der Galois-Gruppe genau Index von F in E. Das wollen wir beweisen. Okay, also die Beweisideen sind sehr ähnlich und tatsächlich schon vorhanden in dem Beweis von Satz 12.1. Wir werden nämlich die folgende Behauptung beweisen. Sei Tau von F in F' ein Körperisomorphism, muss sei P in f von x ein separables Polynom, sei E ein Zerfällungskörper für P und E' ein Zerfällungskörper für das Bild von P unter Tau. Das haben wir bereits eben in diesem Beweis von Satz 12.1 solch einen Einsatz schon studiert. Dann gibt es genau Index von F in E Fortsetzungen von Tau zu einem Isomorphism Sigma von E in E'. Also Tau ist ein Körperisomorphism von F in F' und wir fragen uns, wie viele Fortsetzungen gibt zu einem Sigma von E in E'. Ich bitte Sie darum, noch die Diagramme in dem Beweis von 12.1 nochmal anzuschauen, um diesen Ansatz wieder im Kopf zu haben. Gut, jetzt führen wir, um diese Behauptung zu beweisen, einen Beweis, eine Aufzählung eigentlich per Induktion nach diesem Index aus. Okay, also Induktionsanfang ist offensichtlich. Und jetzt, wenn wir per Induktionannahme annehmen, dass unsere Behauptung gilt für kleinere Indexe. Und jetzt machen wir den Induktionsschritt, sei also Index von E über F, also von F in E, Strick größer als 1. Und wir nehmen uns Alpha in E, aber nicht in F, eine Nullstelle vom P von X. Und wir nehmen dazu Minpol von Alpha. Das nennen wir M-Alpha wie immer. Und jetzt schauen wir uns mal das Bild von diesem Minimalpolynom unter diese Isomorphito, wie in dem Beweis von 12.1, und nehmen eine Nullstelle dazu. Also wir nehmen eine Nullstelle von Tau von M-Alpha. Jetzt mit dieser Nullstelle können wir die Isomorphie Tau erstmal auf f von Alpha fortsetzen. Diese Fortsetzung nennen wir Tau von Beta. Das geht von f von Alpha auf f prim von Beta, sendet Alpha auf Beta. Und jetzt wollen wir aufzählen, die Menge S-Beta, wir wollen die Kardinalität von der Menge S-Beta aufzählen, wobei S-Beta die Menge aller Isomorphismen von E in E' die Tau-Beta fortsetzen. Wir bemerken, dass diese Mengen disjunkt sind, wenn Beta und Beta' verschieden sind. Damit wird die Aufzählung genau aufkommen. Jetzt schauen wir uns mal diesen Körper E und diesen Unterkörper F von Alpha. Unser Polynom P ist, der Körper E ist ein Zerfällungskörper von unserem Polynom P über F Alpha. Und E' ist ein Zerfällungskörper vom Bild von P über F' von Beta. Das folgt direkt aus der Definition von Zerfällungskörper. Da aber Index von F Alpha in E Strick kleiner ist als Index von F in E, das folgt aus Satz 10.11, können wir die Induktionsannahme anwenden. Also die Induktionsvoraussetzung ergibt nun, dass die Kardinalität von S Beta, die wir aufzählen wollten, gleich Index von F Alpha in E. Gut, jetzt machen wir weiter. Das Polynom F Alpha, M Alpha, das Minimalpolynom, ist immer noch separabel, weil unser Minimalpolynom teilt an das separable Polynom P von X und laut Definition von separabel ist es immer noch separabel. Und somit ist sein isomorphisches Bild Tau von M-Alpha auch separabel. Es folgt, dass das Polynom Tau von M-Alpha genau Index von F in F-Alpha verschiedene Nullstellen hat. Ja, denn wir wissen ja, dass diese Grad der Erweiterung, also F in F-Alpha oder Grad der Erweiterung F-Alpha über F genau Grad vom Minimalpolynom ist. Ja? Und wenn unser Minimalpolynom aber separabel ist, dann hat er genauso viele Nullstellen wie sein Grad. Gut. Jetzt wollen wir schauen, wie wir weiter fortsetzen. Wenn wir eine Fortsetzung Sigma von E in E' von Tau untersuchen, dann sehen wir, dass diese Fortsetzung auf jeden Fall Alpha auf die Nullstelle Sigma von Alpha abbildet. Das ist eine Nullstelle für das Polynom Tau von m Alpha. Diese Nullstelle nennen wir Beta. Das ist, wenn man von oben anschaut. Von unten heißt das, dass die Einschränkung von Sigma auf F Alpha gleich Tau von Beta ist. Das heißt, dass Sigma in diesem S von Beta liegt, per Definition von S von Beta. Also jetzt, diese Aufzählung ergibt insgesamt, dass wir hier Grad von E über F Alpha, das ist die Kardinalität von einem S Beta, mal Grad von F Alpha über F, das sind die verschiedenen Betas, die da vorkommen, Isomorphismen, Sigma haben, die Tau fortsetzen. Damit haben wir unsere Behauptung bewiesen. Wir haben eigentlich etwas allgemeiner bewiesen, als was wir wollten, denn jetzt die Aussage von unserem Lemma ist ein Sonderfall, wenn wir jetzt E als E' nehmen und F als F' und Tau die Identitätsabbildung. Damit haben wir unser Lemma 23.5 bewiesen. Und jetzt wollen wir Lemma 23.6 beweisen. Jetzt nehmen wir hier eine beliebige Teilgruppe von der Automorphismengruppe, also G, eine endliche Teilgruppe von Ort E. Und wir schauen uns an den Fixkörper F von G. Und jetzt wollen wir Grad von E über F aufzählen. Und unsere Behauptung ist, Grad von E über F ist kleiner gleich Ordnung von G. Beweis, Seite 3, oben. Wir setzen N ist die Ordnung von G. Und wir zählen auf G. Wir fangen an mit dem neutralen Element μ1 und eine Aufzählung μ2 bis μn. Das sind die Automorphismen, die hier in dieser endlichen Gruppe G vorkommen. Wir werden zeigen, dass jede Menge mit m' größer als n Elementen aus E linear abhängig ist über f. Damit haben wir gezeigt, dass Grad von E über F kleiner gleich N ist. Seien also U1 bis UM in E verschiedene Elemente und wir betrachten das homogene Gleichungssystem in den Variablen X1 bis XM. Das ist ein homogenes System mit N Gleichungen in m-Variablen besteht aus diesem Gleichungssystem Nummer 1, das ist also Summe j von 1 bis m von mu i von uj mal xj gleich 0 und das machen wir für jedes i von 1 bis n. Also wir wenden unser Automorphism μi auf jede uj und multiplizieren mit der Variablen xj. Und wir wollen eine Lösung finden, dass es gibt eine nicht-triviale Lösung. Das haben wir in Korollar 7.2 in der linearen Algebra 1 Vorlesung gezeigt. Wir nehmen also eine nicht-triviale Lösung, die nennen wir B1 bis Bm. Wir wählen aber diese nicht-triviale Lösung mit der kleinsten Anzahl von Bi ungleich 0. Nach Umbenennung der Variablen können wir annehmen, dass b1 ungleich 0 ist. Und wenn wir auch multiplizieren mit dem Skalar b1 invers, können wir sogar annehmen, dass b1 gleich 1 ist. Nun zeigen wir per Widerspruch, dass alle b, j in f liegen müssen. Ohne Einschränkung können wir annehmen, dass zum Beispiel b2 nicht in f liegt. Nein, b1 liegt in f sicherlich. Also b2. Und wenn es nicht in f liegt, f ist ja dieser Fixkörper, dann heißt es, es gibt ein Myka, welches b2 bewegen muss. Also Myka von b2 ist ungleich b2. Jetzt nehmen wir diese Automorphism μ2 und können wir anwenden auf diese System 1. Wenn wir das tun, dann bekommen wir dieses System I von 1 bis M μk mal μi von uj μk von xj gleich 0 für die Gleichungen 1 bis n. Aber wenn wir uns anschauen, wir sind ja in einer Gruppe, wenn wir Gruppenelementen μ1 bis μn in eine endliche Gruppe durch ein Gruppenelement μk multiplizieren, dann bekommen wir wieder die Gruppenelementen. Vielleicht erscheinen sie in einer anderen Ordnung, aber μk mal μ1 bis μk mal μn ist bloß eine Permutation von μ1 bis μn. Das heißt, dieses zweite Gleichungssystem, was ich geschrieben habe hier, ist nichts anderes als das erste, aber wir haben jetzt plötzlich eine möglicherweise neue Lösung, nämlich anstatt b1 bis bm haben wir jetzt μk von 1 bis μk von m. Myk von 1 ist 1, also wir haben die Lösung jetzt 1, Myk von B2 bis Myk von Bm. Das ist auch also eine Lösung von 1. Naja, Lösungsräume sind Unterräume, wir können also die zwei Lösungen subtrahieren und bekommen eine Lösung, wo in der erste Eintrag ist 0, dann b2 minus b μk von b2 bis bm minus μk von bm. Wir schauen uns mal diese Lösung. Die ist immer noch nicht trivial, weil b2 ungleich μk von b2 ist, aber hat eine zusätzliche Null-Eintrag hier im Vergleich zu Lösung b1 bis bm, nämlich anstatt b1 gleich 1 haben wir jetzt, der erste Eintrag ist 0. Das widerspricht unserer Wahl von b1 bis bm. Und wir haben unsere Behauptung bewiesen, die bj sind im f. Und die erste Gleichung von unserem Gleichungssystem 1, wenn wir μ1 gleich 1 nehmen, ergibt Summe j von 1 bis m bj uj gleich 0. Das ist aber eine lineare Abhängigkeit über f. Und damit haben wir bewiesen, dass Grad von e über f kleiner gleich n ist. Das bringt uns Ende von Seite 3. Und wir werden jetzt diese zwei Lemmas im Skript 24 ausnutzen, um endliche Galois-Erweiterungen zu charakterisieren. Auf Wiederhören in Skript 24.